Sie haben kein Wahlrecht, ja? Sie werden deshalb nicht oft gehört und zu wenig gehört. Die Erwachsenen entscheiden. Es gibt ein bisschen Symbolpolitik, aber so wirklich, es gibt kein Kindheitsministerium, es gibt kein Kinderrechteministerium, sondern die laufen immer so als Annexmaterie mit, ja, sie haben zu wenig Lobby in der richtigen politischen Struktur, sage ich.
Zentralquartett. Menschenrechte hier und jetzt. Eine Sendereihe von Uschi Liebing, Peppo Mautner, Günter Machner und Bernhard Jenning. Herzlich willkommen beim Zentralquartett Menschenrechte hier und jetzt. Heute ist der 19.05.25. Wir zeichnen diese Sendung auf mit einem besonderen Thema, nämlich mit dem Kampf um die Kinderrechte in Salzburg. Mein Name ist Bernhard Jenny, neben mir sitzt Uschi Liebing und die wird unseren Gast vorstellen und das Thema.
Ja, herzlich willkommen, Andrea Holz-Darmstedt. Du bist 30 Jahre lang Kinder- und Jugendanwältin gewesen oder hast die Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg geleitet und bist seit nicht einmal einem Jahr im wohlverdienten Ruhestand. Wir kennen uns auch aus dem Runden Tisch Menschenrechte und du bist eine sehr engagierte Kämpferin, darf ich mal so sagen, für die Kinder- und Jugendrechte von ganz unterschiedlichen Kindern und Jugendlichen in Salzburg. Wir haben dich aktuell eingeladen, weil es mehrere sehr brennende Baustellen gibt in dem ganzen großen Bereich Kinderrechte und Jugendrechte. Also, und wir haben jetzt eigentlich nicht den Anspruch, dass wir alle Baustellen abarbeiten, sondern wir wollen heute auf drei zentrale Themen eingehen, drei aktuelle Themen. Und ein ganz aktuelles Thema ist die Schließung des SOS Clearinghouses. Das ist das Angebot, das noch übrig gebliebene Angebot für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Salzburg. Und da ist vor kurzem die Nachricht öffentlich geworden, dass die Einrichtung nicht mehr weiter gefördert wird und dass ab dem Sommer diesen Jahres die geflüchteten Jugendlichen anderweitig untergebracht werden sollen und dass die Einrichtung geschlossen wird. Ja, du hast eine lange Verbindung zum Clearinghouse, wenn ich das richtig weiß. Vielleicht erzählst du von deiner Verbindung und gibst uns einmal eine Einschätzung, wie du das findest, dass das Clearinghouse jetzt tatsächlich nicht verlängert wird. Offensichtlich, weil die Konditionen, weil man da nicht zu einer Übereinstimmung gekommen ist, was die Konditionen der Weiterführung angeht.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Das war ja auch so ein Thema, wo ich gleich Ja gesagt habe, zu dieser Sendung zu kommen, die ich sehr schätze. Natürlich, dass da wichtige kritische Themen aufgezeigt werden. Und das Clearinghouse ist in der Tat so ein Herzensanliegen, kann ich jetzt einmal sagen, von mir. Ich komme, bevor ich zur Kinder- und Jugendanwaltschaft gekommen bin, war ich bei Amnesty International. Und da war ich Flüchtlingsreferentin in Salzburg. Und da habe ich diese Themen, unbegleitete, minderjährige, Geflüchtete und überhaupt das Thema auch stark in die Kinder- und Jugendanwaltschaften hineingebracht. Und habe dann, ich war 20 Jahre Leiterin und 10 Jahre, also seit der Gründung der KIA bin ich dabei und habe da ein Mädchen kennengelernt, das aus einem afrikanischen Land geflüchtet war und die saß irgendwo in einer Pension am Land, allein, unbetreut, ohne Hygieneartikel, ohne irgendeine Ahnung, wo sie überhaupt ist, ohne Verkehrsmittel, Mobilität, Gutscheine, also so out of nowhere eigentlich. Und ich habe die besucht, also schon in der Kinder- und Jugendanwaltschaft und habe dann gemeinsam mit anderen in der Kinder- und Jugendhilfe geschaut, wo kommt sie denn dann unter? Das war nur so ein Übergangsquartier, eine Pension, unbetreut in einer Pension am Land. Und sie kam dann in ein Erstaufnahmequartier der Bundesbetreuung in ein anderes Bundesland, das eigentlich militärisch organisiert war, so kann man sagen. Und da habe ich organisiert, dass wir hingekommen sind und da saßen viele Jugendliche eben völlig unbetreut. Und habe dann die Idee gehabt, naja, die Zeiten waren auch damals, irgendwie immer hat es geheißen, wir haben kein Geld. Das ist irgendwie sozusagen auch schon ein... Das gibt es eigentlich nie.
Oder immer.
Oder immer. Ja. Genau. Und bin dann damals zum... habe ich mir gedacht, SOS Kinderdorf, die haben ja sogenannte Sozialwaisen. Und da haben wir quasi Waisen, Kinder und Jugendliche. Und bin damals sehr einfach guten Willens und voller Motivation nach Innsbruck zum Präsidenten Kutin gefahren und habe ihm das vorgeschlagen und vorgestellt. Er hat seine Geschäftsführer geholt und das wurde diskutiert und ja, gute Idee und so. Dann bin ich zum Vorstand von SOS Kinderdorf in Salzburg und habe die auch überzeugt, dass das eine wichtige Sache wäre. Und so ist das dann, dann waren wir beim Innenminister, der Präsident Kutin und ich beim damaligen Innenminister Strasser, dass das eine wichtige Sache ist, dass es ein Clearingstelle gibt. Also eigentlich ging es damals noch mehr um Clearing, gar nicht nur so um diese Daueraufnahme. Deshalb auch der Name Clearinghouse eigentlich. Und der hat dann auch grünes Licht gegeben. Und so ist das dann vor fast jetzt einem Vierteljahrhundert, ist dieses Clearinghouse entstanden. Und ich habe noch bei der Pressekonferenz zu meinem Abschied in der Kinder- und Jugendanwaltschaft, also meine Abschlussresümee, habe ich das als Meilenstein, habe ich einige Meilensteine aufgezählt. Und dieses SOS Clearinghouse, das war ein Meilenstein. Und dass der jetzt geschlossen wird, also das, da blutet mir das Herz. Ja? Mhm. Denn es war wirklich eine, oder ist nach wie vor, eine, oder solange es das gibt, eine Erfolgsgeschichte. Ich kenne sehr, sehr viele Jugendliche persönlich, die da aufgewachsen, begleitet wurden, die auch uns, durch unser Patenprojekt Open Heart in Verbindung mit dem Clearinghouse, was das für ja, wunderbare Menschen sind, Erwachsene geworden sind und dank dieser guten Unterstützung und Betreuung. Und was schon lange, 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 das ist auch nicht erst jetzt, dass diese Tagsatzregelung in den Versorgungseinrichtungen, in den Einrichtungen für geflüchtete Jugendliche einfach viel, viel niedriger sind als die für in der Kinder- und Jugendhilfe. Ja, das ist ein Dauerthema. Ich habe so ein bisschen durchgeblättert. Also ich habe da Konvolute und Schreiben schon und Berichte an das UN-Kinderrechtskomitee, dass da eine massive Ungleichbehandlung erfolgt. Nämlich in vielerlei Hinsicht, aber ein wesentlicher, dass sie eben viel weniger betreut sind. Es wird zwar die Grundversorgung, ja, es gibt die Grundversorgung, aber das Plus, die Grundversorgung ist halt einfach, ich sage jetzt, wie heißt das, Warmsaat, Sauber, also Essen, Trinken, Betreuung, Wohnen, war
Kleidung. Vielleicht nicht unbedingt satt, aber zumindest plus, nicht mehr hungrig.
Genau, und dann gehört halt das alles, was Jugendliche brauchen, nämlich sozialarbeiterische, psychologische, traumatherapeutische, medizinische Betreuung, Begleitung, juristischen Beistand, Bezugspersonen, einfach eine Struktur, eine Tagesstruktur und das Gefühl, ich bin da willkommen und ich werde informiert, wie geht es weiter. Also das ist einfach eine intensive Struktur, braucht so Rahmenbedingungen, die dem gerecht werden. Und das war 1999, glaube ich, war das erste Mal, dass wir das gefordert haben an den Kinderrechtsausschuss. Und ich habe ein Positionspapier zum Thema geflüchtete Jugendliche, da 2015 stand das drinnen, Tagsatzanhebung, jetzt von 2023 und so weiter und so fort. Also eigentlich ein Dauerthema. Und zu diesen Konditionen haben ja auch alle oder für alle Einrichtungen in Salzburg zugesperrt oder aufgehört.
Es gab ja zwischendrin einmal ein paar Wohngemeinschaften, die von einem bundesweiten Verein betrieben worden sind. Und zuvor gab es den Verein, zuvor gab es das Clearinghouse schon und danach gab es das Clearinghouse wieder weiter. Und das Clearinghouse hat sozusagen das Clearinghouse selbst betrieben und ein paar, ich glaube, zwei BEWOs betreute Wohnungen.
Genau. Ja, genau. Und weil es einfach nicht kostendeckend ist, haben die anderen Träger aufgehört, geflüchtete Jugendliche zu betreuen. Und das SOS Kinderdorf hat mein Wissensstand halt jahrelang immer dazu geschossen aus eigenen Spendenmitteln etc. Aber es war nie kostendeckend. Und irgendwo ist dann eben der Punkt gekommen, es braucht diese Qualität und die muss finanziert werden. Und dass das jetzt nicht gefruchtet hat, zu diesem Ergebnis geführt hat. Das ist schon ein großer Verlust für Salzburg, für die Landschaft in Salzburg, aber halt speziell für diese Gruppe von geflüchteten Jugendlichen, die es ohnehin so viel schwerer hat als andere Jugendliche.
Genau, und ich kann mich erinnern, es gab um das Clearinghaus herum immer wieder große Baustellen, weil zum Beispiel eben die Frage unklar war, ab wann haben Sie eigentlich jemanden, der die Obsorge für Sie übernimmt? Ab wann haben Sie eine zuständige Person oder ab wann haben Sie jemanden, der Sie rechts vertritt und Ihr Rechtsbeistand ist? Oder
das wäre so ein zweiter wichtiger Punkt gewesen, so die Obsorge ab Tag 1.
Genau.
Ja? Und das noch einmal einen kleinen Rückschritt zu machen bei Amnesty, da habe ich Jugendliche auch in Schubhaft besucht. Das gibt es jetzt Gott sei Dank nicht mehr. Also sozusagen damals war das Bewusstsein noch auf einer anderen Ebene angesiedelt. Und da waren 16-, 17-Jährige, die waren überhaupt ganz unbegleitet oder unvertreten. Ja. Ja? Ja. Und da habe ich gemeinsam mit dem UNHCR damals ausgekämpft, dass es für diese Jugendliche klarerweise auch laut Gesetz von Seiten der Bezirkshauptmannschaften, des Magistrats, eine Rechtsvertretung braucht. Das ist dann irgendwie gekommen. Aber diese Obsorge ab Tag 1, die ist nach wie vor eine unerfüllte Forderung der Kinder- und Jugendanwaltschaft Österreichs. Ja, weil das ist ja ganz klar, ich meine, die sind ja nicht, man muss sie nicht besser stellen, aber kann sie auch nicht schlechter behandeln. Das sagt ja auch die Welt, wenn es geht um die Kinderrechte in Salzburg oder in Österreich. Die Kinderrechte gelten ja universell und auch in ganz Österreich und auch im Bundesland Salzburg. Genau. Und da gibt es eben Vorgaben. Und ein wichtiger Artikel ist, alle Kinder sind gleich, kein Kind darf diskriminiert und benachteiligt werden. Und darüber hinaus gibt es für geflüchtete Jugendliche so diesen besonderen Schutz, diesen besonderen Schutz und Beistandspflicht auch von Österreich, also überhaupt für Kinder und Jugendliche, die ohne Familie kommen oder auch die außerhalb des Familienverbands leben, das ist dann überhaupt in der Kinder- und Jugendhilfe wieder, dass die eine besondere Unterstützungs, dass Österreich da eine besondere Unterstützungsverantwortung und Garantie hat, nämlich auch sie in der Verwirklichung sämtlicher Kinderrechte zu unterstützen. Ja. Und da sind, würde ich sagen, große Baustellen, Lücken, Defizite, leider nach wie vor. Sie werden nicht, manche werden, wurden besser im Laufe der Zeit, aber die Tagsatzangleichung, wir haben da eben, es gibt ja keine Kinder zweiter Klasse, ja, aber hier wird das so einfach, die werden so behandelt.
Es gab ja vor einigen Jahren auch einmal eine Aktion, eine bundesweite Aktion, Kind ist Kind, wo sich einfach Einrichtungen für UMFs aus allen Bundesländern, glaube ich, zusammengeschlossen haben, um sich eben einzusetzen dafür, dass die Tagsätze erhöht werden und dass es einfach eine Gleichstellung gibt von unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten mit eben Kindern, anderen Kindern, die auf staatliche Unterstützung und volle Obsorge und Erziehung etc. angewiesen sind.
Vielleicht ist dazu auch noch zu sagen, es ist ja noch dazu in jedem Bundesland anders. Manche Bundesländer schießen da etwas dazu aus der Kinder- und Jugendhilfe. Manche Bundesländer stehen sozusagen stur auf dem Standpunkt, das ist Bund- und Grundversorgung. Und das ist eigentlich, wir dürften gar nicht, selbst wenn wir wollten. Verschiedenste Argumente kenne ich da. Mhm. Die letztlich dieses föderalistische Hickhack oder Bund-Länder-Spielball, nein, ihr seid zuständig, ihr könntet ja mehr zahlen, nein, aber wenn wir das, also das ist immer auf dem Rücken, da wird auf dem Rücken der Betroffenen ausgetragen und ist einfach sehr unwürdig und ich meine auch so zum Stellenwert der Kinderrechtskonvention, sie ist ja nicht nur ein völkerrechtlicher Vertrag. Es stehen auch etliche Artikel im BVG, also in der Verfassung, Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern. Und alle 5 Jahre wird auch Österreich überprüft, ob die Kinderrechte eingehalten werden. Und da wird Österreich regelmäßig gerügt. Aber diese Rüge hält Lenken man muss. Halt, die kratzt halt dann auch ja. nicht so sehr, ja. sondern da schwimmt man im Strom, oder nicht im Strom, sondern irgendwie da schürt man eher weiter Ressentiments und immer unter dem Gefährdungsaspekt als unter dem Sehen, was das für Potenziale sind. Und ich habe da wirklich so viele Jugendlichen vor meinem geistigen Auge, die, sei es, dass sie da eine zukünftige Krankenschwester, eine im Gastgewerbe, die dann abgeschoben wurden, oder ein junger Mann, der arbeiten wollte, der nicht durfte, weil sie dürfen ja nicht arbeiten. Also ein junger Mann, der war damals Jugendlicher, der hat 10 Jahre aufs Asylverfahren gewartet. Also ich kenne so viele Schicksale, wo man strukturell Jugendlichen auch, ja,
ihnen einfach eigentlich ein Leben vorenthält.
Ja, sie also ihr Leben kaputt gemacht hat, das ist jetzt vielleicht zu hart ausgedrückt, aber sie ist so resignativ geworden und so ihnen mitgespielt worden. Und das ist so ein Potenzial. Für den einzelnen Jugendlichen ist es eine Katastrophe, aber auch das Potenzial für Österreich ist ja. So kurzsichtig gedacht einfach.
Was an deiner Schilderung ich sehr spannend finde, ist, du hast ja bei der quasi Gründungsgeschichte vom Clearinghouse da eigentlich berichtet, dass es eine Idee war, die dich angetrieben hat. Ja? Das heißt, die Institutionen hat es ja alle schon gegeben. Die sind von sich selber nicht auf die Idee gekommen, sondern es hat jemanden gebraucht, in dem Fall dich, der das anstößt, der das sozusagen auf den Weg bringt und die entscheidenden Menschen anspricht und sagt, warum machen wir das nicht so und so. Ja? Das war damals, das hast du auch erzählt, quasi noch in einer anderen Zeit, wo viele Dinge noch nicht bewusst waren, die heute Gott sei Dank in der Gesellschaft bewusster sind. Und trotzdem wäre meine Frage, du bist ja da nicht alleine auf die Idee gekommen, es gab ja auch eine gesellschaftliche Stimmung. Hat sich da was aus der Gründungszeit bis heute verändert und wenn ja, in welche Richtung?
Also, spannende Frage. Ich würde sagen, es war damals schon irgendwie eine Aufbruchsstimmung. Mhm. Es waren so Gründerjahre. Ja. Also die Kinderrechtskonvention 93 in Kraft getreten, gleichzeitig oder infolgedessen die Kinder- und Jugendanwaltschaften gegründet und viele im Kulturbereich in Initiativen, Projekte haben da so gestartet. Es waren Gründerjahre. Und schon irgendwie so mit dem, auf der Suche nach einer besseren Welt. Ja. Wir verbessern die Lebensbedingungen so für eine gerechtere Gesellschaft. Ja. Und jetzt, das hat dann irgendwie sukzessive, würde ich sagen, abgenommen, so mit diesen bekannten Krisen. Und schon zuletzt, seit 2020, also spätestens seit dann, ich würde sagen, schon vorher hat man gemerkt, die Systeme halten nicht Schritt eigentlich, ja. Ja, mit den gesellschaftlichen Entwicklungen von der Schule angefangen, die noch immer sozusagen, sagen wir so von 8 bis 1 und die Kinder sollen zu Hause essen und die Mütter waren, schon, immer waren schon berufstätig Also die Systeme sind nicht mitgewachsen so oder haben nicht Schritt gehalten. Da war schon natürlich die Entwicklung absehbar, erkennbar, aber dann mit 2020, mit dieser Krise, Pandemie, Krise, Gesundheitskrise und dem Rückzug und den, nachher diesem vermehrten Andrang eigentlich an Anforderungen an die Hilfssysteme, die waren dann selbst an der Überforderungsgrenze, Personalmangel, eben große Personalprobleme, die wachsenden Problemlagen, zum Beispiel Gefährdungsmeldungen in der Kinder- und Jugendhilfe sind von 2019 auf 2022, wenn ich es richtig im Kopf habe, mehr als ein Drittel angestiegen. Mhm. Ja, also nur als eine Vergleichszahl. Ja. Gleichzeitig hat man die Sozialarbeiter und Arbeiterinnen der Jugendämter abgezogen für Contact Tracing. Mhm. Also da ist dann so eine Schere aufgeklafft, dass nämlich die dass die Leistungen, die Angebote nicht mehr verfügbar waren und der Bedarf so groß. Ja. Und es hat so insgesamt, würde ich sagen, so einen Backlash auch gegeben, so in Rollenbildern, in Rückzug in die auch Communities, so wie wir uns alle zurückgezogen haben, haben sich auch dann migrantische Jugendliche zurückgezogen. Mann, Frau, diese Rollenbilder haben sich, also ich würde sagen, ein Backlash. Und jetzt noch dazu kommen die Budgetkürzungen und der Spardruck, ja, der macht aus dem Ganzen einen ziemlich gefährlichen Cocktail. Also ein sehr toxisches Gemisch ist das jetzt
also
geworden.
Wir haben ja zuerst schon gesagt, Geld ist immer nicht da oder Geld ist immer da, je nachdem, wie die politische Diskussion gerade läuft. Ich glaube, man kann es zusammenfassen, diese zwei Sprüche, in Geld ist, wenn wir es nicht haben, hat es wer anderer. Ja? Also das Geld ist woanders hingewandert. Ja. Und ich glaube, dass das schon auch eine soziale Spannung ist, die wir langsam erleben, dass jetzt momentan überall Kürzungen und Einsparungen diskutiert werden, aber immer nur in der Masse und die reiche Spitze wird davon nicht berührt.
Ja, also Sparen im Sozialbereich ist für mich die falsche Sparpolitik.
Ja. Und hat einfach immer ungeahnte Folgekosten, weil wie du sagst, also die Ressourcen und Potenziale nutzen zu können, die Menschen mitbringen, die Kinder und Jugendliche mitbringen, müssen sie einfach eine Förderung haben, müssen sie eine Unterstützung haben, brauchen sie vielleicht auch Therapieangebote. Ich kann mich erinnern, das Clearinghouse hat auch immer wirklich sehr viel Initiative bewiesen und Kreativangebote entwickelt, hat die Jugendlichen auch sichtbar gemacht in der Salzburger Kulturlandschaft mit Aktionen, mit Produkten, mit eben einfach einem Auftreten in der Öffentlichkeit und hat ihnen quasi auch eine Stimme verliehen in der Öffentlichkeit, dass sie tatsächlich dann auch da waren und als Gruppe eben wahrgenommen wurden. Aber ich frage mich, was passiert jetzt mit den Kindern und Jugendlichen? Ich meine, die einen werden älter und sind dann sozusagen vielleicht in anderen Betreuungsplätzen oder vielleicht sogar in Betreuungsplätzen für Erwachsene. Aber was passiert mit jenen, die im Clearinghouse nicht weiter betreut werden können? Kommen die dann in die reguläre, offene Jugendhilfe? Oder was? Also da gibt es ja auch immer wieder das Problem, vor dem Kinder und Jugendliche in der Grundversorgung stehen, egal ob sie unbegleitet oder begleitet sind, dass sie aufgrund dieses Status keinen Zugang haben zu anderen Leistungen, zu den Leistungen, die einheimische Jugendliche haben.
Also bisher gab es die Trennung.
Ja.
Eine Forderung oder auf der, ich will gar nicht sagen Wunschliste ans Christkind, sondern schon eine kinderrechtliche Forderung, dass es eigentlich diese Systeme, dass die nicht kindgerecht sind, dass die zusammengeführt werden müssen. Ja. Wir haben einmal eine Tagung gemacht, aber nicht wir, sagt, das sind natürlich immer nur Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg. Einmal Kinder- und Jugendanwaltschaft quasi.
Immer.
Wir haben vor etlichen Jahren gemeinsam mit Professor Klaus Hofer eine Tagung gemacht, ein Kind, drei Systeme. Da ging es genau darum, um diese Unterschiede, die wir willkürlich sind, hat einen Stempel quasi Staatsbürgerschaft oder hat einen Behindertenstatus oder ist es anders fremd untergebracht.
Ja. Ja.
Alle sind Kinder und es ist ja der Grundsatz der Inklusion, dass man nicht separieren und stigmatisieren und trennen soll. Und da haben wir eben ausgeleuchtet, gut, diese Unterschiede, die auch nicht nachvollziehbar sind von Fachaufsicht, von Standards, von Gruppengrößen. Klar brauchen manche Kinder ausdifferenzierte Angebote. Nicht alle brauchen dasselbe.
Aber das hängt nicht am Status, sondern das hängt an der individuellen Lebenssituation des Kindes.
Genau, das ist unabhängig davon, braucht es passgenaue individuelle Unterstützung und Hilfsangebote für das Kind, um es individuell zu fördern. Das berühmte Abholen dort, wo es ist und was es braucht.
Ja.
Das brauchen Kinder. Aber nicht so diese willkürliche Trennung, die dann auch dazu führt, dass auch mit den Kostenbeiträgen. Ich hatte mal einen Jugendlichen, der war in einem anderen Bundesland untergebracht, aber das war eine Einrichtung der Behindertenhilfe und deshalb hätte er, war schon an der Volljährig, eher einen Kostenbeitrag zahlen müssen. Wäre es eine Einrichtung Kinder- und Jugendhilfe, hätte er keinen Kostenbeitrag zahlen müssen. Ja. Zum Beispiel, ja, und davon gibt es jetzt x verschiedene Beispiele. Also die... Es gibt schon Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe für geflüchtete Jugendliche mit Status, sozusagen für anerkannte Jugendliche.
Genau, aber dann sind sie ja gleichgestellt.
Dann sind sie, genau, da, ja.
Und wir haben ja so eine...
Einrichtungen, genau. Oder sind Einrichtungen.
Genau. Und wir haben ja aktuell auch so die Situation, dass wir tatsächlich etliche Kinder und Jugendliche haben, die entweder den vertriebenen Status haben oder eben den Status haben als Asylwerbende und die dadurch sozusagen auf die Grundversorgung angewiesen sind, die aber gleichzeitig eine Behinderung haben, genau, und die aufgrund dieser fatalen Aufenthaltsunsicherheit, sage ich jetzt mal, ganz schwer nur Zugang erhalten zu Einrichtungen der Behindertenhilfe und ganz schwer die adäquate Unterstützung erhalten, die sie brauchen, also sie und ihre Familien, wenn sie denn Familien haben, um mit diesem Leben, mit der besonderen Beeinträchtigung, mit den besonderen Bedürfnissen adäquat unterstützt und gefördert zu werden. Ja?
Eine weitere große Baustelle, würde ich sagen, und auch die ist leider nicht neu. Ja. Ich kann mich erinnern, das war auch in den Anfängen der Kinder- und Jugendanwaltschaft, habe ich einen, also ich war Juristin in dem Team, in dem neuen Team, wir müssen, juristischer Zugang, wir müssen alle Landesgesetze überprüfen auf Übereinstimmung, Konformität mit der Kinderrechtskonvention. Wir haben alle Gesetze überprüft, ich habe eine Arbeitsgruppe einberufen und da war das schon auch ein
Thema.
Ein Thema, ja, nämlich Gleichstellung, Zugang für Kinder mit Behinderung, mit Beeinträchtigung zu diesen Leistungen, unabhängig von der Staatsbürgerschaft und unabhängig vom Aufenthalt.
Ja.
Das liegt ja irgendwie so nahe und auf der Hand, ja?
Ja.
Dass ich da nicht sage, du musst erst 10 Jahre warten, dann hast du vielleicht einen Status, aber bis dahin hat sich das Problem erledigt.
Derzeit ist es, glaube ich, 3 Jahre regulärer Aufenthalt im Land Salzburg und dann hast du die Möglichkeit, als Härtefall Zugang zu bekommen oder irgendwie so. Das ist geändert worden in den letzten Jahren, aber es ist...
Der Zeitfaktor ist ja nochmal für Jugendliche oder für Kinder und Jugendliche noch einmal ein ganz anderer, als für uns war, um jetzt wieder auch ein Beispiel zu sagen, Corona auch nicht ganz einfach. Ja. Und trotzdem, wir sind erwachsen, wir können damit besser umgehen. Für Kinder und Jugendliche, die zu Hause sein mussten, während Corona ist ein Monat Schulschließung oder Kind, das seinen Vater oder seine Mutter nicht sehen kann, weil die Gerichte, weil es so lange dauert, bis zu einem Beschluss kommt oder so. Eine Ewigkeit. Ja. Ja. Und deshalb kann man dann noch viel weniger sagen, na, das passt jetzt gerade nicht in das System. Und diese Systeme spielen einfach nicht gut
zusammen.
Ja. Und wünschen würde ich mir, dass die Systeme gar nicht in der Form gibt, ja? Dass es diese Trennungsunterschiede in der Form gar nicht gibt, sondern tatsächlich dieses Kind gesehen wird mit diesen individuellen Bedürfnissen und mit diesem Recht auf diese individuelle Hilfe, das aus meiner Sicht die Kinderrechtskonvention auch hergibt.
Ja? Ist diese Schließung vom Clearinghouse jetzt für dich sozusagen ein tragischer Einzelfall oder ist es ein Symptom für etwas?
Also jetzt habe ich vorher noch eine Frage auch nicht beantwortet, nämlich wo die Kinder dann hinkommen, gell?
Ja, genau.
Es ist so viel zu. Und dann tragischer Einzelfall. Also das Tragische an diesen Kindern ist, oder für diese Kinder, nicht an, für die Betroffenen, dass sie dann so weitergereicht werden, so wie eine heiße Kartoffel oder irgendwas, wo sie halt nirgends hineinpasst. Ja.
Keiner zuständig sein kann.
Keiner zuständig und keiner fühlt sich verantwortlich. Und ich meine, es bleibt so offen, dass sie nicht auf der Straße landen und das werden sie schon nicht. Man wird schon eine Lösung finden, aber das kann ich jetzt nicht prognostizieren, was die Lösung sein wird.
Ja.
Ich kann nur sagen, was ich mir wünsche, dass das zum Anlass genommen wird, diese Systeme aufzubrechen und die auch unterzubringen in entsprechend ausgestatteten Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen.
Ja.
Man muss das
ja
auch sagen, dass auch der Personalmangel macht ja auch dort nicht halt. Ja, also es ist ja nicht so, dass dort das goldene Zeitalter ausgebrochen ist. Und ob das symptomatisch, schlimmstenfalls in der schlimmstenfalls im Gefängnis vielleicht dann, wenn sie dann kriminell straffällig werden, weil da
gibt es aber auch keine guten Angebote für Jugendliche. Also die landen auch im Erwachsenenvollzug.
Ja.
Und werden im Erwachsenenvollzug nun sicher nicht unbedingt so gefördert.
Also so halt irgendwie, sie werden sich verlaufen. Ja? Ja. Im schlimmsten Fall werden sie sich verlaufen und irgendwo in einem der Systeme aufschlagen. Aber es ist für die Jugendlichen eine Katastrophe, für die Gesellschaft ungesund und und letztlich nicht günstiger, das muss man auch sagen. Ja. Ja? Weil diese Folgekosten dann, da gibt es x Studien, dass sich jeder Euro Prävention 20-fach rechnet oder so. Ja? Wenn man Kinder und Jugendliche gut versorgt, dann sind die Folgekosten geringer.
Genau.
Das ist so. Und ob das symptomatisch ist, die Schließung, was jetzt das Thema geflüchtete Jugendliche betrifft, da ist der Stimmungstrend europäisch, österreichisch, Salzburg, würde ich sagen, schon ein bedenklicher, im Sinne von immer nur als Gefahr, als Risiko,
als Belastung
sehen, als Obergrenze, Täter, als statistische Zahl. Ja, also wie gesagt, ich weiß halt die lange Geschichte sozusagen, dass die Tagsätze irgendwie da nie angepasst worden sind. Und es ist irgendwie auch nachvollziehbar, jetzt vom Clearinghouse zu sagen, unter diesen Rahmenbedingungen können wir das jetzt nicht mehr
ist ja eigentlich nur seriös,
ne? leisten, weil es braucht diese Qualität, um die Jugendlichen gut zu betreuen. Weil sonst machen sie, wie gesagt, in anderen Bereichen Probleme oder Fallen auf und dann ist das Clearinghouse vielleicht schuld, weil es nicht gut betreut oder begleitet hat. Also es ist irgendwie eine nachvollziehbare Entscheidung, die im Ergebnis, ich wie gesagt, kann es nur wiederholen, zutiefst bedauere.
Also ich habe ja irgendwie den leisen Verdacht, dass das, was du zuerst gesagt hast, dass sozusagen die Zusatzarbeit, die das Clearinghouse geboten hat, nämlich das Sichtbarmachen, das Präsenz erzeugen in der Gesellschaft von diesen Kindern, dass das natürlich manchen Kreisen gar nicht recht war und dass das natürlich besser ist, wenn das irgendwie versandet und verschwindet. Und
aber ich glaube nicht, dass es sozusagen, also persönlich bin ich nicht der Ansicht, dass man sozusagen gezielt irgendwie etwas verschwinden lässt. Ich habe eher das Gefühl, dass man einfach kein Verständnis hat oder im besten Fall oder im schlimmsten Fall auch kein Verständnis erzeugen will. Man versteckt sich dann hinter einer Meinung in der Bevölkerung. Man sagt dann, zum Glück gehen die Migrationszahlen nach hinten. Ich weiß, dass jetzt im Sozialbereich wieder erneut gespart werden soll. Ich habe auch schon die Aussage gehört, naja, in der Grundversorgung werden wir einfach Geld sparen. Aber die Grundversorgung ist ja auch so ein System, der also eigentlich eine Krücke für das Leben der Menschen und nicht irgendwie etwas, was ein menschenwürdiges Überleben ermöglicht. Und also ich denke eher, aus meiner Perspektive ist es tatsächlich eher ein Wegschauen als ein gezieltes Verschwinden lassen. Aber aber ich wollte noch einmal nachfragen, weil du das gerade so beschrieben hast mit diesen nicht passenden Systemen. Kannst du denn mit dem Begriff Systemsprengerinnen überhaupt etwas anfangen? Ist das ein Begriff, den du irgendwie...
Ich habe damit meine Probleme.
Ja.
Er hat sich jetzt so ein bisschen etabliert. Ja, aber die Systeme passen nicht zusammen und die spielen nicht gut zusammen und die sind nicht so aufgestellt, dass sie Jugendliche mit besonderem Betreuungsbedarf, mit besonderem Unterstützungsbedarf, mit Verhaltensauffälligkeiten, Schwierigkeiten, wie auch immer, dass die dem gerecht werden. Mhm. Ja? Und es ist ein Zeichen, dass die Systeme nicht gut genug sind, um auf diese, so die Systeme sind so halt, sie tun alle ihr Bestes. Ich will jetzt überhaupt nicht sagen, also eine der Mitarbeitenden dort, die leisten hervorragende Arbeit und sind bis am Anschlag und ohne Motivation und Engagement wäre das alles auch gar nicht möglich. Aber eben ich habe jetzt mal einen Satz gelesen, es ist Zeit, die Systeme zu sprengen. Ja, so in die Richtung sollte es gehen, was ich meine mit aufweichen und verändern.
Also, dass man nicht sozusagen Individuen eine Schuld zuweist und sagst, du bist Systemsprenger, Systemsprengerin und überforderst das System und du bist also nicht angepasst genug oder hast nicht die notwendige, wie auch immer, Reife.
Nicht
oder
angepasst, genau. Ich meine, deshalb brauchen sie ja Hilfe und Unterstützung. Kein Kind, kein Jugendlicher sucht sich freiwillig seine Traumata, seine Flucht,
seine Erfahrungen,
Eltern, Erfahrungen mit überforderten Systemen aus. Ja? Ja. Und das ist ja ein Zeichen, der Jugendliche braucht Hilfe. Und dieser Hilfe muss man entsprechend beantworten. Und die Gefahr sehe ich schon, dass diese wachsende Zahl an Notlagen von Kindern und Jugendlichen nicht adäquat beantwortet wird, weil wir noch immer versuchen, sie in ein Schema F zu stecken, in eine Schublade, wo es dann nicht geht. Aus den vorgenannten Gründen sind schon die Problemlagen, haben sich verändert, haben durchaus auch zugenommen, ablesbar an den Gefährdungsmeldungen und die Systeme haben nicht Schritt gehalten.
Also ich höre ja dann oft in solchen Diskussionen, aber das wäre ja die Verantwortung der Eltern. Die Eltern kommen der Verantwortung nicht nach, die schaffen es nicht mehr, ihre Kinder zu erziehen, die schaffen es nicht mehr, ihre Kinder mit Frühstück zu versorgen, die schaffen es nicht mehr, ihre Kinder zu disziplinieren und so weiter. Und wir sollen das dann ausbaden. Also das kommt sozusagen aus den professionellen Systemen als Antwort auf diese gestiegenen Anforderungen. Wie siehst du das?
Ja, eh. Also, ich meine, natürlich sind die Eltern,
wenn es sie gibt, wenn sie da sind.
Wenn sie da sind, verantwortlich einmal, das sagt ja auch das ABGB, dass sie verantwortlich sind für die Erziehung ihrer Kinder. Aber ich kenne in meinen langen Jahren keine Eltern, die nicht gute Eltern sein wollen und möchten. Und aus welchen Gründen auch, wenn sie da sind, aus welchen Gründen auch immer, schaffen sie es nicht, ja, weil sie selbst nicht anders gelernt haben, weil sie in prekären Arbeitsverhältnissen sind, weil sie mit der Alltagsbewältigung überfordert sind, die Sprache nicht können. Also natürlich gibt es bei jedem auch einen Anteil, den man fördern, unterstützen kann und man soll jeden dazu bemächtigen, befähigen, sich selbst zu helfen. Die beste Hilfe, den berühmten Satz, ist Hilfe zur Selbsthilfe. Ja? Aber ich kann es trotzdem nicht an dem Jugendlichen sagen, du, das sollen deine Eltern machen. Wenn es die Eltern nicht können, dann sagen sie, das ist selber schuld. Oder das ist vielleicht auch noch so ein Trend, der so zugenommen hat, weil du mich vorher gefragt hast, was die Veränderungen sind. Also so früher diese Aufbruchsstimmung und gerechte Gesellschaft für alle, das war auch meine Motivation, Jus zu studieren, eigentlich Recht und Gerechtigkeit in Übereinstimmung zu bringen. Und jetzt zu sagen, jeder ist seines Glückes Schmied, so, das, ist so, das ist so ein bisschen die selber Schuld an fortschrittlichem Leben, Scheitern, nicht erreichen oder so. Ja? Und wenn man den Jugendlichen so abstempelt, alle Jugendlichen wollen ja auch dazugehören und Statussymbole haben und die entsprechende Kleidung tragen und die entsprechende Freizeitaktivität und Sport und dazugehören und Wertschätzung erfahren. Ja. Und die erfahren so oft, bist der Versager, kannst nichts, bist nichts, wirst nichts. Ja. Ja? Und ich meine, dass das was macht mit neurobiologisch, das wissen wir auch mittlerweile, diese Kränkung, diese Ausgrenzung, dass da manchmal wundert es mich, dass nicht weniger passiert irgendwie. Ja, ich finde, sie sind so viele Jugendliche, sind so
angepasst. Dass nicht mehr passiert.
Ah, dass nicht mehr passiert, ja. Ja, genau. Ja, 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 sind auch, also ich will auch eine Lanze brechen für die Jugendlichen per se. Ja,
ja.
Die,
genau.
Also dieses Bashing, Jugendbashing oder in allen Facetten straffällig gefraster, ich weiß nicht, irgendwie so viele Begriffe. Aber wenn sie halt auch straffällig werden, muss man schauen, was sind die Ursachen. Heißt nicht, dass es nicht Grenzen geben muss und soll. Ja? Aber nicht einfach dieses Selberschuld und dieses Entlassen in die Perspektivenlosigkeit sozusagen.
Ja, ja. Also ich glaube, es gibt einen Prozess der Entsolidarisierung. Ne? Also ich glaube, dass die Gründerzeit war eher eine Zeit, wo Solidarität angesagt war und wo man eher draufgekommen ist, hoppla, wenn wir gemeinsam bei gewissen Themen anschieben, dann kann sich was ereignen.
Ja.
Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass du vorhin dann auch die Corona-Zeit als die noch einmal eine Bruchstelle bezeichnet hast, weil das war, glaube ich, sozusagen im Entsolidarisierungsprozess dann noch einmal so quasi das absolute Tief, wo das noch viel mehr ausgebrochen ist. Und seither sagen wir
ein Haufen Egoistinnen.
Ja, und also ich war heute auf einer Tagung, da ist auch eine Folie präsentiert worden, was den Anstieg von Fremdenfeindlichkeit und Vorbehalten gegenüber Asylwerbenden etc. angeht. Und der ist seit 2020 ganz deutlich nachzeichenbar und geht wieder auf ein ganz auf ein hohes Niveau zurück. Also das heißt, das deckt sich mit dem, was du gesagt hast. Dann hat man eben dort auch die Sündenböcke. Ne? Ich meine, wenn man anschaut, was in den letzten Jahren auch politisch sozusagen als Sündenbockfigur aufgebaut wurde, aufmunitioniert wurde, das sind einfach geflüchtete Menschen oder eben Menschen, straffällige Kinder und Jugendliche. Also ich glaube, da ist man ganz...
Genau, also es ist ja gerade zuerst angesprochen worden, dass man sozusagen im schlimmsten Fall landen sie im Gefängnis.
Genau.
Und das ist aber dann die Bestätigung dafür. Ja. Und dadurch beschleunigt sich dann dieser Prozess noch mehr.
Ja. Darf ich nur einen Satz sagen zu diesem, vorher hast du das angesprochen, ob das auch gewollt ist, Clearinghouse zu schließen. Und ich würde mich da so deiner Argumentation anschließen und auch nicht unerwähnt lassen. Wir haben ja wir als die Kinder- und Jugendanwalt hatte ein Patenprojekt Open Heart. Ja. Und da haben sich ich wollte einfach nicht unerwähnt lassen, wie viele Menschen sich gemeldet haben um eine Patenschaft. Ja. Also da geht es nicht um finanzielle Leistung, sondern also auch nicht 1:1 Betreuung, sondern die Gudeltante, die Patentante oder ein erwachsenes Role Model eben so.
Zuwendung.
Um Zuwendung und Zeit, genau. Da habe ich in der Bevölkerung ganz, ganz viel positive Resonanz.
Das ist ja gelebte
Solidarität. Und das wollte ich schon. Ja. Also es gibt nicht alle schlecht reden.
Richtig. Das ist auch wichtig.
Genau. Aber wir haben ja einen Landesrat, einen zuständigen Landesrat, der ja durchaus bei Regierungsantritt gesagt hat, für ihn sei es ein Ziel, dass es in Salzburg keine neuen Asylwerbenden mehr geben soll und mehr geben wird. Und da ist natürlich insofern der Rückbau von Strukturen sicher etwas, was sozusagen dieses Vorhaben unterstützt oder aus so einem Interesse heraus resultieren kann.
Kann man auch als Erfolg verkaufen in bestimmten
Kreisen. Genau. Also insofern. Es gibt ja jetzt auch aktuell eine politische Diskussion um andere Kürzungen oder nicht aufstocken, also Zurücknahme zugesagter Aufstockungen, auch im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe noch einmal, wo es um die volle Erziehung geht, also Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Ich weiß nicht, ob du das mitverfolgt hast. Es gab eine Diskussion um die Tagsätze. Die Tagsätze hätten, so war das im vergangenen Jahr vereinbart, steigen sollen um 3,86% ungefähr, ich weiß es nicht, nagel mich nicht fest, bitte. Und diese zugesagte Steigerung wurde dann aber im Februar zurückgenommen und den Trägern angekündigt, dass man nur um 2% steigern kann, weil eben dazwischen eine Budgetklausur des Landes, der Landesregierung stattgefunden hat, die dann eben auch wieder Sparentscheidungen vorgegeben hat. Jetzt entstand so eine Diskussion, wo dann auch argumentiert wurde, naja, die Träger haben ja auch Rücklagen. Wie siehst du das? Braucht man, soll man, also ich meine, vielleicht ist das eine zu persönliche Frage, aber bist du denn der Ansicht, dass man auf Rücklagen als Träger zugreifen können sollte, um laufenden Betrieb zu finanzieren? Ist das ein Wirtschaftsmodell im Sozialbereich, das funktionieren kann? Das wäre so die eine Frage. Und die andere Frage ist, mit diesen Tagsätzen müssen dann tatsächlich, glaube ich, ich habe gehört, 97% Auslastung immer gewährleistet sein. Was heißt es denn dann, wenn du keinen Krisenplatz mehr haben kannst? Was bedeutet das dann für einen Krisenfall, einen Notfall, eine Gefährdungsmeldung? Heißt das, dass dann ein gefährdetes Kind noch einmal 6 Wochen länger oder 2 Monate länger in einer Gefährdungssituation leben muss, weil es einfach keinen Platz gibt, wo es aufgenommen werden kann?
Ja, also zum einen muss ich sagen, ich kenne es jetzt auch nur aus der medialen Berichterstattung. Ja? Und gehe davon aus, dass das sozusagen auch so beschlossen wurde. Und da ist natürlich Kürzungen im Kinder- und Jugendhilfebereich sind per se auch absolut problematisch und sehe mit großer Sorge. Und in laufenden Verhandlungen oder zugesagt, andere Zahlen und dann zurücknehmen, widerspricht auch dem Vertrauensgrundsatz. Mhm. Und wenn jetzt tatsächlich das so ist, aus Rücklagen, die sind ja dafür da, um Dinge zu finanzieren, die nicht im Tagsatz enthalten sind. Das heißt, der Träger braucht das muss renoviert werden, adaptiert werden, eine neue Einrichtung personeller Art, bis hin zu Abfertigungen von zusätzlichen Dingen, die die Kinder und Jugendlichen brauchen, die eben nicht aus den Tagsätzen finanziert werden. Also Rücklagen dienen nicht der Absicherung des laufenden Betriebs. Ich glaube, das ist auch so ein Grundsatz. Und deshalb betrachte ich das schon noch mit großer Sorge, weil es ist ja tatsächlich dann eine Kürzung, bedeutet das, wenn es nicht eine Vollfinanzierung ist. Mhm. Ja? Und eine Kürzung im Sozialbereich, und da bin ich wieder bei dem eingangs Gesagten, in der Kinder- und Jugendhilfe ist äußerst problematisch, weil wieder, wie vorher eigentlich, auf dem Rücken der Kinder und Jugendlichen. Und warum? Weil woran wird man das dann merken? Also das ist ja nicht immer so ganz eins zu eins und am nächsten Tag, sondern das ist ja irgendwie ein längerer Prozess, der sich dann auch so da niederschlägt. Wir haben schon vorher vom Personalmangel gesprochen und da würde ich gerne das Thema ausweiten auf Personalfluktuation. Und ergänzend dazu sagen, was brauchen Kinder und Jugendliche? Vorher waren wir bei der Zeit von Mentoren. Und das Wichtigste für Kinder und Jugendliche sind tragfähige Beziehungen, Bindungen. Ja? Mhm. Und man weiß aus der Forschung, dass ein erschütternd geringer Prozentsatz sicher gebunden ist. Das heißt, eine sicher bindungsfähig ist, die im Fremden untergebracht sind, sondern das ist ja schon eine Folge von vielen Beziehungsabbrüchen. Also ist das der sichere Hafen, wo sie Dinge kann man nachlernen, reifen, können sich entwickeln, kann man kompensieren durch positive Erfahrungen. Und wenn dann die Erfahrungen so sind, dass dann irgendwie schon jetzt ist eine große Fluktuation und schon jetzt ist die Bezugsbetreuer, also es sind so viele Menschen in der Einrichtung, dass die Kinder und Jugendliche, wir haben die externe Vertrauensperson für fremd untergebrachte Kinder und Jugendliche, das ist auch so ein Meilenstein, der hoffentlich bleibt für alle Ewigkeit, dass eben Kinder und Jugendliche, die fremd untergebracht sind, den Zugang haben zu einer Kinder- und Jugendanwaltschaftsperson, eben weil es immer gut ist, in einem System auch jemanden außerhalb zu haben. So in einer Familie hat man meistens nur die Freundin der Mutter oder die Oma oder sonst. Und so ist das für diese Kinder so wichtig. Und daher wissen wir auch viel, was die Kinder und Jugendlichen sagen. Und eins ist schon noch immer worunter sie leiden, ist ein hoher Betreuungswechsel. Ja? Kann man sich eigentlich, ist
das vielleicht
nachvollziehbar. Und deshalb ist da noch einmal was draufzusetzen und an Sparmaßnahmen. Und wenn ich das richtig gelesen habe, und Bürokratieabbau und Effizienzsteigerung, da schrillen bei mir sowieso die Alarmglocken, weil das ist eigentlich so gut wie immer eine Kürzung zulasten von Qualität. Ich würde jetzt nicht sagen, immer klarerweise gibt es sinnvollerweise, sagt eh jeder auch, ja, Bürokratieabbau ist man eh dafür. Und bestimmt gibt es auch verschiedene Bereiche, wo man Dinge verbessern kann, vereinfachen kann, dass es nicht so viele Töpfe gibt, wo Jugendliche was beantragen müssen, ob sie, wenn sie Haar färben wollen, dann ist aus dem Topf und wenn sie einen Gürtel brauchen, aus dem Topf und so weiter und so fort. Also es gäbe Möglichkeiten aus meiner Sicht, Dinge auch zu vereinheitlichen, also aus Sicht der Kinder und Jugendlichen zu entbürokratisieren, aber das ist für mich schon der falsche Weg und irgendwelche Sparmaßnahmen im Bereich, ich kann mich nur wiederholen, bei Familien, sei es jetzt auch der Familienbeihilfe oder Kinderbetreuungsgeld, nicht zu valorisieren, nicht der Inflation anzupassen, ist der falsche Weg. Und auch wenn ich denke, 2018 war das auch so etwas, wo wir alle angekämpft haben, leider nicht durchgedrungen sind, die Verlängerung, dass nämlich die das Bundeskinder- und Jugendhilfegesetz, die Bundeszuständigkeit, die Kompetenz abgeschafft wurde und in nur mehr Länderkompetenz ist. Ja. Und das hat dazu eigentlich hat schon damals von UN-Kinderrechtskomitee die Empfehlung gegeben, zu vereinheitlichen Standards zu verbessern. Und passiert ist durch die Verländerung eigentlich ein bisschen ein Upgrading. Und auch diese Koordinationsmechanismen sind verloren gegangen. Und es gibt ein Einstimmigkeitsprinzip. Und wer sagt schon, ich bin bereit, mehr Kosten zu zahlen, nur wenn du. Also da fehlt etwas in der Kinder- und Jugendhilfe, um auch an Forschung und an Bedeutung, an Augenmerk, sage ich jetzt einmal, geht von weiter oben bis tief runter. Also ich meine jetzt nicht die handelnden Personen, die im Feld tätig sind. Ja? Genau. Also die sind explizit ausgeschlossen, ausgenommen, dass da zu sparen der falsche Weg ist.
Und Auflösen der Rücklagen macht natürlich abhängiger oder unfreier. Man kann sie weniger bewegen, was ja auch wieder Effekte nach sich zieht.
Ja. Und Kinderarmut ist sozusagen das eigentlich ein Begriff, der wieder über allem steht, ne? Weil das einfach bedeutet, dass die Kinder, die sozusagen für die der Staat die Verantwortung übernommen hat, dass die einfach in gewisser Weise in einer relativen Armut trotzdem leben müssen und mit Sicherheit nicht zu denen gehören, die sozusagen gut ausgestattet mit vollem Potenzial sozusagen in das Leben starten können oder in eine gute Zukunft.
Und auch da fehlt einfach so in der Kinder- und Jugendhilfe die Bedeutung oder das Bewusstsein, dass Prävention so wichtig ist. Es gibt ja auch jetzt gar nicht nur in der vollen Erziehung, ja, weil du mich auch gefragt hast, Entschuldigung, noch eines habe ich vergessen, diese 97% Auslastung, also Wartezeiten, bei Wartezeiten ist mir das eingefallen, also jede Wartezeit auf einen Krisenplatz, auf eine sozialpädagogische, therapeutische Familienunterstützung, auf frühe Hilfen, wenn ich bei den ganz Kleinen anfange, von frühe Hilfen bis ambulante Hilfen bis volle Erziehung, überall, wo man warten muss, verstärken sich die Probleme und auch gute Hilfe ist rasche Hilfe. Ja, also insofern ist es natürlich auch kritisch zu hinterfragen. Und ich meine, da ist der Reformbedarf, wie gesagt, in der Kinder- und Jugendhilfe wäre wünschenswert. Auch das ist eine Forderung, ich habe aktuell gelesen, die Konferenz der Kinder- und Jugendanwältinnen Österreichs, die ja sich zusammenschließen, hat auch das unlängst wieder gefordert, eben so eine Reformschub in der Kinder- und Jugendhilfe. Und einfach, es kann ja nicht sein, dass ein Kind Burgenland anders lebt als in Vorarlberg. Ja? Wir haben nämlich nicht bei dieser Tagung ein Kind, drei Systeme. Wir haben nicht nur ein Kind, drei Systeme. Wir haben ein Kind mal drei mal neun. Ja. Das sind eigentlich 27 Systeme. Ja. Und in so einem kleinen Land wie Österreich, da ist schon Bürokratie drin. Ja. Und die könnte man schon, könnte man schon was
abmachen. Ja, haben Kinder einfach nicht genug Lobby?
Also das kann ich natürlich als ehemalige Kinder- und Jugendanwältin. ich glaube, ja und nein. Also jein, sie haben kein Wahlrecht. Ja? Mhm. Sie werden deshalb nicht oft gehört und zu wenig gehört. Die Erwachsenen entscheiden. Es gibt ein bisschen Symbolpolitik, aber so wirklich es gibt kein Kindheitsministerium, es gibt kein Kinderrechteministerium, sondern die laufen immer so als Annexmaterie mit. Ja, sie haben zu wenig Lobby in der richtigen politischen Struktur, sage ich. Ja. Und die Kinder- und Jugendanwaltschaften als weisungsfreie Einrichtungen, glaube ich, tun, was sie können. Sie sind in manchen Bundesländern auch auf 2-3 Personen beschränkt. Also man kann sich sozusagen ausmalen, dass das jetzt auch nicht so üppig ist. Ja. Und die Kinderrechtskonvention, die Concluding Observations, den Stellenwert vielleicht, da gäbe es auch noch viel zu verbessern, nämlich die sind dann 2020, sind diese, also alle 5 Jahre wird Österreich überprüft, ob die Kinderrechte eingehalten werden. Die Regierung schreibt immer alles gut und schreibt Projekte, die, ja, es sind ja auch immer laufend Bemühungen und Verbesserungen, das muss man natürlich auch sagen, ja, also dass es einen Kinderbeistand gibt, eine Prozessbegleitung, also wir sind für die Grundsicherung von Kindern und Jugendlichen, also es ist schon immer etwas am Bewegen auch, am Werden, aber die Kinder- und Jugendanwaltschaften und das Netzwerk Kinderrechte schreibt dann in dem Bericht, also macht einen Schatten, schreibt Schattenberichte und da stehen dann die kritischen Problembereiche oder Sichtweisen drin und dann kommt ein abschließender Bericht und der letzte war 2020, im März 2020 wurde er präsentiert. Man kann sich vorstellen, dass das nicht irgendjemanden interessiert hat. Ja. Und das sind halt dann irgendwie, also es hat nicht den Stellenwert, den es haben müsste, überhaupt den Stellenwert, den Kinder und Jugendlichen haben müssten. Mhm. Und da möchte ich nochmal die Corona-Pandemie heranziehen. Das hat mir auch damals fassungslos oder entsetzt oder erschüttert, ja, dass alle anderen Gruppen, für die war Geld da, die sind vorgekommen und wir haben damals Berichte und Petitionen und Stellungnahmen und verfasst. Es wurde nichts gehört. Es waren die Kinder und Jugendlichen, die sollen die Erwachsenen dann anstecken und die sollen irgendwie die Oma nicht sehen und die sollen irgendwie jetzt ausbleiben und hinterm Handy verschwinden oder also so irgendwie.
Koste es, was es wolle.
Das war für die Wirtschaft und die Seilbahn, aber für die Kinder und Jugendlichen war das nicht. Ja. Erst als dann die Jugendpsychiatrien Triade gerufen haben, was man ja dann vorher gar nicht gekannt hat, aber damals hat man dann Triade gewusst, was das ist und gesagt haben, sie haben Aufnahmestopp, da ist es dann irgendwie erst gekommen und das sind schon 2 Jahre vergangen eigentlich. Mhm. Also so daran, finde ich, hat man auch den mangelnden Stellenwert im Bewusstsein der handelnden politischen Verantwortlichen so eindrücklich erschütternd gesehen. Also
Ja,
da ein Kindheitsministerium, ein Kinderrechtsministerium wäre angesagt.
Optimale Schlusswort.
Das heißt, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn der nächste Schattenbericht und UPR-Bericht wieder veröffentlicht wird. Also das heißt, es müsste eigentlich in diesem Jahr noch sein.
Soviel ich weiß, gibt es da eine Verzögerung, weil auch Genf kommt nicht immer zusammen, hält nicht immer den Fahrplan ein. Ja. Okay. Aber da sitzt dann die Johanna Fellinger da.
Ja, herzlichen Dank für deine Zeit. Es war wirklich spannend, in diese Themen so intensiv einzutauchen, weil du einfach da unglaublich viel weißt und tatsächlich, man merkt, wie du von diesen konkreten Beispielen aus deiner Praxis angetrieben bist und dich das erfüllt und dafür danke.
Sehr gerne.
Und danke bei unseren Zuseherinnen, Zuhörerinnen. Passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal.
Zentralquartett. Menschenrechte hier und jetzt. Eine Sendereihe von Uschi Liebing, Peppo Mautner, Günter Machner und Bernhard Jenning.